Ja, ich freue mich, hier zu sein. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich hatte so eine kleine Slideshow dazu. Vielleicht können wir das zweite Slide gleich zeigen. VM International, ja, uns gibt es jetzt schon fast 70 Jahre. Wir sind eine, ich sage immer gerne, so christliches Hilfswerk, weil das Wort Mission ist manchmal so missverständlich. Aber wir senden seit über 70 Jahren Menschen aus in alle Welt. Wir haben über 50 Mitarbeiter zurzeit in ungefähr 20 verschiedenen Locations. Und sind innerhalb des Bund Freikirchliche Pfingstgemeinden verortet, sitzen am Rand vom Ruhrgebiet in Velbert. Deswegen hießen wir früher Velberter Mission. Wir fördern, senden und begleiten. Das ist so unser Herz, dass wir da, wo Gott Berufung schenkt, dass wir das fördern wollen, dass wir das begleiten und letztlich, dass wir aussenden. Wir wollen Gottes Liebe in Wort und Tat in der ganzen Welt bekannt machen. Und ich würde mal sagen, ihr könnt gerne zu unserem Stand kommen oder kommt mal nach Velbert vorbei. Erzähle ich euch mehr.
Herr Jesus, wir danken dir für Reinhard, für das Privileg, das wir ihm unter uns heute Morgen haben. Und ich bete Jesus jetzt einfach, dass du ihn durch deinen Geist leitest, dass er uns unverblümt die Botschaft Gottes weitergeben kann heute Morgen in der Kraft, die du ihm gibst. Danke, Jesus. Amen.
Ich möchte gerne mit uns einen Text lesen aus dem Matthäusevangelium, 9. Kapitel. Jesus wanderte umher und gelangte so in alle Städte und Ortschaften. In den Synagogen lehrte er und überbrachte ihnen die gute Botschaft, die alles verändert. Die Botschaft, dass Gottes gute Herrschaft den Menschen nahe kommt. Dabei heilte er alle Krankheiten und körperlichen Gebrechen. Als Jesus die Menschenmassen sah, erfasste ihn großes Erbarmen mit ihnen, denn sie waren völlig am Ende, verlassen und verloren wie Schafe, um die sich kein Hirte kümmert. Da schärfte er seinen Schülern ein, schaut genau hin. Hier ist eine große Möglichkeit zu ernten, doch es gibt nur wenige Menschen, die mit ganzer Kraft daran arbeiten, dass diese Ernte eingefahren wird. Deshalb bittet den Herrn, dem die Erntefelder gehören, darum, dass er seine Erntearbeiter auf die Felder hinausschickt. Ja, Jesus wanderte umher. Ungefähr 200 Dörfer und Städte gab es damals in Israel. Ungefähr 3 Millionen Menschen, die dort lebten. Und er gelangte in alle Städte und alle Dörfer mit seinen Schülern zusammen, mit den 12. Er lehrte, er sprach von dieser wunderbaren Hoffnung, ein Königreich wird kommen, das ewig Bestand hat. Er spricht von einer Zukunft, die allen Menschen gilt, die daran ihr Herz, ihr Leben hin vertrauen, anvertrauen. Und als Zeichen dessen, dass auch dieses neue Königreich ein Reich ist, in dem Menschen Gesundheit haben, dass Krankheit dort nicht gibt, dass es den Tod dort nicht gibt, heilt er alle Krankheiten und körperlichen Gebrechen. Und dann lesen wir, dass Jesus die Menschenmengen sah. Und das hat mich sehr, sehr angesprochen in meiner Vorbereitung. Er sah die Menschen. Und ich glaube, dass das heute noch gilt. Jesus hat einen Blick auf die Menschheit. Die Jahreslosung heißt ja, Gott ist ein Gott, der uns sieht. Und ich möchte dir auch heute Morgen sagen, Gott sieht dich. Und er sieht dich nicht nur aus der Ferne und beobachtet dich vielleicht kritisch, sondern er sieht dich, wie heißt es hier, mit großem Erbarmen. Dieses griechische Wort Erbarmen bedeutet, ihm hat es die Eingeweide umgedreht. Er war erfasst von Mitgefühl. Es hat ihn bewegt, es hat etwas mit ihm gemacht, dass die Menschen so verloren und verlassen und erschöpft, auch hier im Griechischen das Wort ohnmächtig, kraftlos waren. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wir wissen, dass Schafe ohne Hirten orientierungslos sind. Die finden nicht das grüne Gras. Die finden nicht das frische Wasser. Die brauchen einen Hirten. Und so sieht auch Gott dich und mich in unserer Situation, in deiner Situation, wie wir heute auch schon im Gottesdienst gehört haben, vielleicht in Beziehungsstress, im gesundheitlichen, Zukunftssorgen. Er sieht das und er fühlt mit dir mit. Aber heute geht es um die Erntefelder dieser Welt. Die Bibel beschreibt das mit Erntefeldern. Luther sagt, reif zur Ernte, weiß zur Ernte. Die Felder, die kriegen das natürlich auf unser Handy jeden Tag, die Nachrichten, wie Menschen leiden, wie Menschen verloren sind unter Trümmern, unter unsagbare Zustände. Und Gott sieht diese Menschen. Was für eine Ermutigung, dass Jesus sieht die Menschenmassen. Er sieht auch die 3 Milliarden Menschen, die keinen Zugang haben zum Evangelium. Die keine Möglichkeit haben, in eine Gemeinschaft zu gehen, wie hier heute, und zu erfahren, es gibt einen erfahrbaren, lebendigen Gott. Es gibt einen Gott, der sich den Menschen zeigen möchte. Jesus beschreibt sich selbst als der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Und ich bin die Tür zum Schafstall. Durch Jesus kommst du in die Herde Gottes, wo du versorgt wirst und umhegt wirst. Ich durfte mich vor 30 Jahren dafür öffnen. Ich war, habe es dir schon gestern erzählt, Gerton, in Mexiko auf einer Weltreise, Suche nach mir selbst. Und da fand mich Gott. Ich war verloren und verlassen, voller Komplexe und Süchte und Ängste und Zorn und Bitterkeit. Und Gott hat das nach und nach in mir geheilt, sodass ich heute hier stehen kann und predigen kann. Ich weiß gar nicht, das ist für mich immer noch unfassbar. Wenn ihr mich damals kennengelernt hättet, hättet ihr gesagt, das ist ein anderer Mensch. Und so fühle ich mich auch. Danke, Jesus. Er ist ein Gott, danke. Er ist ein Gott, der wiederherstellt. Er ist ein Gott, bei dem ist irgendwo, dass die Diagnose vom Arzt nicht das letzte Wort. Und auch nicht der Grabstein ist der letzte Stein, sondern die Ewigkeit hat er für uns aufgeschlossen. Jesus Christus kam vom Vater gesandt. Und das feiern wir heute Sendung. Gesandt, um uns Menschen zu sagen, ich nehme auf mich all eure Schuld und Übertretung, all den Schrott, all den Müll, all das, wofür ihr euch selbst nicht erlösen könnt. Ihr könnt nicht dafür bezahlen und sagen, ich mache es wieder gut, habe ich was Dummes gemacht, da habe ich meine Frau richtig verletzt, jetzt mache ich es wieder gut. Ja klar, das können wir vielleicht versuchen zu kitten, aber wir haben uns auch gegen einen ewigen, heiligen Gott zu verantworten. Das kann kein Mensch, da sind wir alle gleich. Wir brauchen die Gnade von Jesus. Und im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 18, da heißt es, Gott hat sich in Christus, im Messias, mit sich selbst versöhnt und rechnet unsere Übertretungen nicht zu. Ja, das ist wirklich ein Amen wert. Jesus sah die Menschenmassen und war bewegt davon. Und ich denke, das ist ein Text, der an uns geht. Was sehen wir? Was ist uns vor Augen? Was bewegt uns? Es gibt natürlich auch Compassion Fatigue. Ja? Man kann natürlich auch völlig überfordert sein von der Not der Welt. Und darum geht es heute nicht. Dass wir jetzt uns noch ein schlechtes Gewissen machen lassen von dem Prediger da vorne. Und sagen, ja, ich bin schon niedergeschlagen, wenn ich immer die Schlagzeilen höre. Jetzt muss ich noch mehr tun, ich habe schon keine Kraft mehr. Nein, es geht darum, dass es einen lebendigen Gott gibt, der sendet. Und er sendet Berufene. Er verteilt Berufungen, er verteilt etwas ins Herz und 2 Menschen unter uns, die haben das ergriffen. Die haben gesagt, wir lassen uns senden. Wir reagieren auf diese Worte Jesu, der sagt, bittet den Herrn, dem die Erntefelder gehören, dass er seine Erntearbeiter auf die Felder hinausschickt. Am letzten Sonntag hatten wir, wie gesagt, aus Felbert komme ich, beziehungsweise bin ich jetzt seit einigen Jahren. Und dort hatten wir einen Gastsprecher gehabt, der mittlerweile schon, ich glaube, 47 oder so LKW-Ladungen in die Ukraine gefahren hat. Einer, der wirklich ganz vorne dran ist und er hat Bilder gezeigt, Geschichten erzählt von den Menschen, die dort in den Kellern sitzen, die verschimmelt sind und modrig, die kein Geld und keine Gesundheit haben, um zu fliehen vor dem Krieg und einfach da ausharren mit wenig Essen, mit keiner Hygiene, mit keiner medizinischen Versorgung. Und sie kommen und bringen dort Essen und beten mit den Menschen und Es hat mich sehr erschüttert, dieses Leid der Menschen in diesem unnützen Krieg. Und ich war dann an diesem Sonntag nicht gut drauf. Und ich wollte eigentlich einen schönen Sonntag haben. Sonntage sind für mich sehr wichtig, weil ich will mich erholen. Die Arbeitswoche ist anstrengend. Und ich sagte, Gott, nimm doch mal dieses Gefühl weg. Ich möchte mich einfach freuen können. Und ja, geht es uns nicht auch manchmal so? Wir wollen uns doch auch freuen, auch an der Natur und an der Sonne und an all den Dingen der Familie und der Beziehung. Und dann gibt es aber diese Not. Und ich empfand so, ja, dass es da eine Theologie in mir drinnen gab oder gibt, die so besagt, ja, wenn du bei Jesus bist, dann geht es dir gut. Ja. Dann hält er alles von dir fern. Und das stimmt aber nicht. David Platt, das ist so ein Prediger aus den Südstaaten USA, der hat mal gesagt, je näher du zu Jesus kommst, desto weniger bequem und sicher wird dein Leben. Dein Leben wird eigentlich immer unsicherer, denn du folgst jemandem, der selber verfolgt wurde, der selber verhöhnt, bespuckt und am Ende ans Kreuz gebracht wurde. Und Jesus sagte, es geht, meinen, die mir nachfolgen, geht es nicht besser. Also je mehr wir auch die Worte Jesu umsetzen wollen, desto mehr merken wir, dass Gott uns in eine Welt, in eine kaputte, dunkle Welt hineinsenden möchte. Aber ihr Lieben, das Besondere ist, dass er es nicht einfach so tut, sondern er hat in unsere Herzen etwas gegeben, einen Schatz, ein brillantes Licht, etwas ganz Besonderes, was diese Welt braucht. Und dennoch sendet er uns, in Lukas 10 heißt es, wie Lämmer in ein Wolfsrudel hinein. Da ist dann eine zweite Erwähnung von einer Sendung, wo Jesus 72 Personen auswählt und sandte sie auch wieder in die Städte und Orte zu zweit. Und wieder sagte er, die Ernte ist gewaltig groß. Doch es gibt nur wenige Erntearbeiter. Und in Vers 3, geht los, achtet genau auf das, was ich jetzt sage. Ich sende euch wie Lämmer in ein Wolfsrudel hinein. Das ist doch crazy, oder? Also Lämmer oder auch besonders also Schafe und natürlich kleine Schafe, die Lämmer, völlig wehrlos. Die können ja nicht immer schnell laufen. Die erschrecken schon, wenn sie laute Stimmen hören. Die kannst du einfach umschmeißen. Die haben keine Klauen, keine Zähne, um sich zu wehren. Wie kann das eine Strategie von Gott sein, uns so wehrlos hineinzusenden in eine Welt, die als feindlich beschrieben wird? 2. Korinther Kapitel 4, Vers 7, da sagt Paulus, der Apostel Paulus, der beschreibt das auch noch mal so ein bisschen näher, um was es hier geht, wenn wir uns aufmachen für Jesus. Er hat das ja selber erlebt. Er wurde ein paar Mal gesteinigt und hat Schiffbruch gehabt und so weiter und wurde verfolgt. Und hier sagt er, diesen wertvollen Schatz, also dieser Schatz, von dem ich gesagt habe, den Gott in uns hineinlegt, weil Christus in uns wohnt, diesen haben wir oder bewahren wir in zerbrechlichen, tönernen Gefäßen. Und dadurch soll klar werden, dass die überwältigende Kraft von Gott allein kommt und nicht von uns. Also Gottes Strategie ist irgendwie nicht, dass wir jetzt mit unserem ganzen Wissen und Können und Klugheit der Welt zeigen, wie toll wir sind oder wie toll die Christen sind und mächtige Gebäude bauen und sagen, hier, schaut mal und es überzeugt doch. Und dann sagen Menschen, ja, euer Gott muss ja super sein. Ihr seid ja toll. Sondern dass wir zeigen, wir selber sind es nicht. Ich hatte mal darüber gepredigt in Singapur und habe dann auf Englisch gesagt, wir sind alle solche zerbrechlichen Gefäße, Crackpots, habe aber nicht gewusst, dass Crackpots heißt Crazy Man, ja. Wir sind alle Verrückte hier, Crackpots, ja. Aber je mehr Risse wir haben, desto mehr wird diese Herrlichkeit sichtbar. Wir gehen eben nicht raus als die Tollen, auch wenn natürlich die Hard Skills, die Sarah und Klaus mitbringen, ganz, ganz wertvoll sind, wir wissen das. Aber dennoch, wir gehen mit etwas, was kein anderer hat, nämlich dieses herzliche Erbarmen in uns. Gott hat diese Welt so sehr geliebt und er liebt sie immer noch. Und er liebt dich, aber er liebt auch die Milliarden Menschen, die keine Chance haben, das Evangelium zu hören. Und mit diesem Bewusstsein gehen wir hinaus und lassen uns senden, egal ob in ein anderes Land oder über die Straße oder in deiner eigenen Familie. Wir werden, Vers 8, wir werden bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in auswegslose Situationen, aber wir verlieren dabei doch nicht unseren Lebensmut. Wir werden verfolgt, aber sind dennoch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen. Ja, so ein Schaf kann man umschmeißen, aber wir gehen nicht zugrunde. Warum? Weil Jesus gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und deshalb geht. Deshalb geht. Geht in alle Welt. Geht in alle Welt und macht zu Nachfolgern alle Volksgruppen, alle ethnischen Gruppen und lehrt sie, tauft sie, lehrt sie zu halten, was ich euch gesagt habe, tauft sie und siehe, ich komme wieder. Oder siehe, ich bin bei euch alle Tage. Es ist ja schon so, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sehr darauf aus ist, diese 70, 80, 90 Jahre möglichst glücklich zu verbringen. Schmerzfrei, gesund, Hauptsache gesund. Als wäre das das Einzige, was wir hätten. Und danach kommt nichts mehr. Das suggeriert uns die Werbung und das macht natürlich auch etwas mit uns. Dann ist es gut, auch an einem Tag wie heute darüber nachzudenken, dass wir alle nicht ewig leben auf dieser Erde, beziehungsweise in diesem Körper. Und so hat es auch Jim Elliot, der selber ein Missionar war zu einem indigenen Volk in Südamerika. Der wurde dann auch bei seinem ersten Kontakt mit diesem Volk, wurde er auch gleich dann getötet. Und er sagte, er hatte sich ja lange darauf vorbereitet und Tagebücher geschrieben und so Leute mit hineingenommen, für seine Bürde dahin zu gehen zu diesem Volk, die sehr kriegerisch waren und die sich ständig auch bekämpft haben mit anderen Völkern. Und so ist das ja auch, so ist ja auch Mission, auch wenn es viele, viele Fehler gab in der Missionsgeschichte. So ist Mission ja nicht Kulturimperialismus, wo wir unsere Kultur jetzt mitbringen und den Leuten sagen, hier, macht mal so wie wir machen es besser. So ist es ja nicht. Auch als ich in Indonesien war, wurde mir trotzdem gesagt, es ist gut, dass ihr Westler den Stuhl mitgebracht habt. Sitzen gern auf Stühlen, auf dem Boden ist doch ein bisschen umständlich. Aber das nur so nebenbei. Wir waren da 10 Jahre als Familie. Jim Elliot sagte, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Also wenn ich das, was ich mir hier auf der Erde aufgebaut habe, meine Doktortitel, mein Besitz, mein Ansehen, meinen guten Namen, wenn das mein Lebensinhalt ist, dann bist du eigentlich ein Narr, weil du das kannst du nicht mitnehmen ins nächste Leben. Im Reich Gottes zählen ganz andere Prinzipien. Aber wir können etwas gewinnen, was wir nicht verlieren können. Und ich lade dich heute Morgen ein, komm zu Christus. Beug deine Knie vor deinem Schöpfer. Er möchte dein Retter sein. Er möchte dir ein neues Leben geben, so wie er es mir geschenkt hat damals in Mexiko. Die zweite große Offenbarung, die ich bekam durch diesen Vers aus Matthäus 9, war eben das eine, Jesus sieht die Menschen. Aber das zweite war, er sucht nach willigen Arbeitern. Und hier in dieser Stelle, ich habe sie dann nochmal fokussiert auf Vers 37 und 38, da spricht also Jesus von dieser großen Ernte und dieser großen Möglichkeit, Menschen hineinzubringen in dieses Reich Gottes, das ewig ist. Hammer, wir reden gern von Ernte, wir finden das super. Also viele Menschen kommen zu Jesus, das ist doch Begeisterung für uns, oder? Das löst dann auch richtig Begeisterung aus, wenn irgendein Missionar davon erzählt. Und ich sag euch, wenn du aber in die Länder gehst, wo Sarah und Klaus hingehen, da darfst du dich für einen Menschen ganz doll freuen, ja. Das geht one by one. Aber Interessante ist, dass zwar die Ernte groß ist, aber es scheint etwas noch Größeres zu geben, nämlich einen riesigen Arbeitermangel. Jetzt haben wir das ja in Deutschland auch, ne? Wird ja immer schlimmer, Fachkräftemangel, Ärztemangel, Landärzte fehlen noch mehr. Und jetzt schicken wir da den Klaus weg aus Deutschland, das ist ja überhaupt total Quatsch hier. Brauchen wir selber solche Leute? Was machten die Christen denn da? Ja, Jesus hat aber eine Strategie. Und das Interessante ist, dass er ja von dem Herrn der Ernte spricht oder von dem, dem die Erntefelder gehören. Der ist doch am allermeisten daran interessiert, dass die Ernte eingefahren wird, oder? Warum müssen wir den noch bitten? Versteht das mal einer. Der ist doch schon on the go. Der ist doch bewegt davon, die Ernte darf nicht kaputt gehen. Da gibt es einen Zeitpunkt. Da müssen alle ran. Da hat der Landwirt ja dran gearbeitet, schon beim Pflügen hat er dran gedacht, irgendwann kommt die Ernte. Beim Säen, beim Warten auf Wachstum und dann kommt dieser Moment und dann weißt du, du musst vor dem Regen raus und jedes Sonnenlicht wird ausgenutzt. Jeder, der kann, hilft mit, von früh bis abends. Aber dann liegt es wohl an den Arbeitern, dass er keine hat? Nein, da steht ganz klar drinnen, bitte den Herrn der Ernte darum, dass er seine Erntearbeiter, er hat Arbeiter, aber dass er sie auf die Felder hinaus schickt. Also irgendwie will Gott gebeten werden von uns, dass wir sagen, Sarah und Klaus, jetzt geht doch endlich. Aber das Schöne ist ja, ihr scharrt ja schon mit den Hufen. Ne? Also euch muss man ja das nicht sagen. Von daher ist dieser Text ja gar nicht, der passt ja gar nicht zu euch, Sarah und Klaus. Der passt ja vielleicht auf all die anderen, die sagen, ja, ich weiß gar nicht, ob ich da raus will. Ich weiß gar nicht, ob ich gemeint bin. Da steht ein griechisches Wort, hinausschickt, ekballo, habe ich mal dahingeschrieben. Ekballo, das ist ein Wort, das kam ein paar Verse vorher und auch kommt dann auch ein paar Verse nachher nochmal als, ich glaube, die meisten von euch wissen es, als Jesus wen rausschmeißt? Die Dämonen, die unreinen Geister. Ja? Da heißt es auch ekballo. Jesus ekballot, die unreinen Geister. Also hat er schon was mit Autorität zu tun und mit dem klaren Wort und mit der Kraft Gottes raus damit. Und hier sollen also auch die Erntearbeiter, die dem Herrn der Ernte schon gehören, es sind seine Arbeiter, die sollen hinausgeschickt werden. Die sollen hinausgetrieben werden. Geht endlich! Ja, warum? Sind schon da, warum gehen sie nicht? Ja, warum gehen sie denn nicht? Ich habe mal so einen schönen Spruch gefunden, beziehungsweise ein Freund von mir, der sagt dann immer wieder mal, wer nicht will oder wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Ja, also wer nicht will, der hat Gründe, der sagt, ja, ich ist gerade nicht die Zeit und ich bin total beschäftigt und ich habe, wow, viel zu tun und überhaupt bin ich nicht der Typ dafür und ich mag keine Spinnen und Schlangen. Aber es geht ja jetzt hier nicht nur ums Ausland. Gott will dich senden. Ich hoffe, das ist klar geworden, dass er uns senden will, die wir zu ihm gehören, zu den verlorenen, zu den dahinsiechenden, kraftlosen Menschen, die keinen Hirten haben. Er will dich senden als Hirte auf deinen Arbeitsplatz, dass du weißt, ich bin von Gott gesandt. Nicht um alle ein Traktat in die Hand zu drücken, sondern um dort dieses herzliche Erbarmen Jesu den Menschen zu zeigen und wegzuschauen von dir selbst, dass wir wegschauen von uns selbst. Wir haben doch so viel, ich meine mir selbst, so viel Gebetsanliegen ständig, die es sich mit uns auch beschaffen. Ich bin da so dankbar, dass wir so über Zoom jetzt so viele Möglichkeiten haben. Ich bin jede Woche in einem Zoom-Meeting, da beten wir für Afghanistan eine Dreiviertelstunde. Das bringt mir richtig was. Das ist nicht irgendwie, oh, soll ich wieder Afghanistan beten. Da kommt Kraft zurück, weil wir merken, da ist Jesus da. Wir als Gemeinde beten seit der Pandemie jetzt schon über 1000 Tage. Ich glaube, knapp 100 Tage beten wir jeden Abend auf Zoom. Das sind natürlich auch immer die gleichen Leute, aber so eine Gruppe, die trifft sich jeden Abend eine Dreiviertelstunde und betet für die Kranken. Und wir haben eine ganz lange Liste von Gebetserhörungen. Und man kann sich ja engagieren, bloß man kann auch Gründe finden. Und naja, ich spreche jetzt wieder hier zur falschen Gruppe. Ne? Ihr seid ja ein Missionswerk, Missionsgemeinde. Also spreche wieder zu den Falschen, okay. Aber ich kann ja von mir erzählen, ja. Ich habe ja persönlich, wir haben 4 Kinder, wir haben 2 adoptiert, als wir in Indonesien waren, haben 2 eigene. Der eine ist frühkindlicher Autist, der hat dann auch mit 2,5 Jahren aufgehört zu sprechen und dann mussten wir irgendwann zurück nach Deutschland kommen, weil das war dann nicht mehr therapeutisch einfach machbar. Der eine von den beiden adoptierten Kindern hat Asperger-Autismus, also wir haben 2 Autisten in unserer Familie. Und das war dann einfach in Deutschland sehr, sehr mühsam. Alle 4 Kinder im Schulalter vor 2,5 Jahren, als ich dann gefragt wurde, Reinhard, würdest du die Nachfolge antreten als nächster Missionsleiter? Und ich war kurz davor, eigentlich gerade zu mir zu überlegen, dass ich nur noch halbtags arbeite, weil es so stressig war. Mein einer Sohn, der ist jetzt 12, der wacht oft nachts auf um 2 Uhr und ist hellwach und schreit, also kann er nicht sprechen, der lautiert, sagt man, im ganzen Haus und ich muss ihn dann ruhig halten und dann bin ich gerädert, muss aber trotzdem dann am Morgen zur Arbeit. Und es war sehr, 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 sehr stressig. Und ich habe gesagt, Gott, ich glaube, ich muss ein bisschen kürzer treten. Halbtags arbeiten, ich irgendwie komme über die Runden finanziell und hatte das eigentlich gerade im Herzen, da kommt die Anfrage, Missionsleiter zu werden. Und meine Vorgänger, die waren alle schon, die wurden Missionsleiter, da waren die Kinder schon Flücke. Ja? Da waren die schon so aus dem Haus sozusagen, selbstständig. Und wir hatten alle 4 noch. Ich sagte, das kann es nicht von Gott sein. Ich habe mich innerlich dagegen gewehrt, weil man muss ja auch irgendwo Verantwortung für sein Leben übernehmen. Ich habe gesagt, nee Gott, also da musst du schon klarer sprechen. Das ist also nichts für mich. Ich meine, es ist natürlich attraktiv, also, aber irgendwie, ja, nein, das passt überhaupt nicht in unsere Lebensplanung hinein. Und dann an einem Gottesdienst, weiß ich noch, wie heute bei uns in Velbert, da steht ein junger Mann, oder nicht ein junger Mann, der ist älter als ich, also ich bin auch jung, also gut, ja, ein junger Mann stand auf. Das ist alles eine Sache der Perspektive. Junger Mann, also es ist ein sehr junger Mann, stand auf und der sagte dann, der steht sonst ganz selten auf und sagt was. Also bei uns ist es ja auch so ein bisschen wie bei euch, man kann dann auch mal was sagen, wenn man einen Eindruck hat. Und dann steht er auf und sagt, ich habe einen Eindruck von Gott. Hier ist jemand, dem hat Gott eine große Verantwortung anvertraut, aber er sträubt sich innerlich dagegen. Ich so, das kann es nicht ich sein, oder? guckte mich so um, ob noch andere Leute auch eine große Verantwortung anvertraut bekommen, aber guckten alle weg. Dachte ich, ja gut Gott, okay, wenn das jetzt wirklich für mich ist, dann stelle ich mich der Sache und ich gehe wirklich ins Gebet. Habe da eine Woche gebetet, gefastet und dann bröckelten nach und nach das ein Argument und noch ein Argument. All die schönen Argumente, die ich aufgebaut hatte, bröckelten ab und ich konnte sie nicht mehr aufrechterhalten. Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Ich konnte die Gründe nicht mehr aufrechterhalten. Mit meiner Frau zusammen haben wir gesagt, wenn das Gottes Plan ist. Ach ja, genau, dieser junge Mann hat ja noch gesagt, das habe ich ganz vergessen, ich werde dir aber meine Kraft geben für diesen Auftrag. Und das habe ich bis heute, sind jetzt 2,5 Jahre, habe ich wirklich so erlebt. Dass an einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich nicht mehr konnte, kraftmäßig, und nervlich, Gott mir die Kraft gibt, meinen Auftrag zu tun, dass ich sogar reisen kann. Da war die Pandemie eigentlich ganz gut, brauchte ich erstmal nicht reisen, da konnte ich mich reinarbeiten, aber Gott hat mir die Kraft gegeben und die Freude. Und ich freue mich ganz besonders heute hier zu sein bei euch mit Sarah und Klaus, die ich da den ganzen Weg jetzt schon begleiten durfte. Und das ist eine ganz, ganz große Ehre. Ich weiß nicht, was du persönlich für Gründe hast, zu sagen, Gott, das geht nicht und das kann nicht sein. Ich kann dir heute Morgen zusagen, wenn Gott beruft, dann macht er es möglich. Und dann passieren Dinge, die kannst du dir vorher nicht ausmalen oder irgendwie ausdenken. Mein dritter Punkt ist, ihr seid Urchristen, ne? Ja, genau, okay. Alles klar, irgendeiner hat an der Uhr gedreht. Mein dritter und letzter Punkt. Dritter und letzter Punkt. Die Ernte kann nicht warten. Das hatte ich ja schon angedeutet. Da habe ich ja so ein Bild von einem Mähdrescher. Angedeutet, dass die Ernte ja auch kaputt gehen kann. Ich denke, das ist ja auch genau das, was Jesus hier auch sagt. Es gibt nur wenige Menschen, die sich senden lassen. Die Ernte kann nicht warten. Und er braucht Menschen, die bereit sind, sich senden zu lassen, nicht nur als Geher, sondern auch als Sender. Und was wir heute feiern dürfen, ist, dass Gott sendet durch die Gemeinde. Das finde ich so stark. Diese Gemeinde hier, ihr seid so wunderbar vertreten. Ihr unterstützt Sarah und Klaus in diesem Auftrag, den sie haben. Und ihr dürft sie umbeten und sie ermutigen und mit ihnen unterwegs sein, gedanklich. Und vielleicht auch einen Besuch oder was auch immer Gott fügt. Aber noch einmal, Gott, er dreht den Willen seiner Arbeiter nicht. Er ist nicht einer, der Leute zwingt. Deshalb braucht er unsere Gebete. Denn wir sind Mitarbeiter Gottes. Er möchte mit uns gemeinsam die Ernte reinholen. Er möchte mit uns gemeinsam diese Erde erfüllen mit der Herrlichkeit Gottes. Und weil die Ernte, das steht in Matthäus 13, die Ernte ist das Ende des Zeitalters, Äon. Ja? Also die Ernte hat verschiedene Symboliken, wenn Jesus das Wort benutzt. Zum einen ist, ja, es gibt viele Menschen, die noch ins Reich Gottes kommen müssen. Und zum anderen, es gibt ein Ende. Es gibt ein zu spät. Du sagst vielleicht, ja, ich bin noch jung, ich mache das mit Jesus, mache ich klar, wenn ich älter bin. Und dann bist du älter und dann sagst du vielleicht, ja, ich bin zu beschäftigt jetzt und dann mache ich später, wenn ich Rentner bin. Dann bist du Rentner und dann sagst du, jetzt bin ich zu alt, um das alles noch zu machen. Ich habe schon mein ganzes Leben mit einer Philosophie verbracht, die kann ich nicht mehr umschmeißen. Es gibt ein zu spät. Du kannst diese Entscheidung nicht länger vor dir herschieben. Gott ruft mit einer Dringlichkeit, eben diese Dringlichkeit der Ernte. Jesus liebt die Menschen, Gott liebt die Menschen und er möchte, dass Menschen zu ihm kommen. Dass auch sie sagen, dass auch du heute sagst, das ist, ich weiß, wo mein Hirte ist. Ja, ich bin ein verlorenes Schaf, ich brauche einen Hirten. Jesus möchte dich einladen, zu ihm zu kommen. Du kannst das jetzt tun in einem Gebet, du kannst das nachher tun mit Menschen hier vor Ort, mit Betern, dass du sein Leben ihm anvertraust. Er möchte dein Hirte sein. Er möchte seine Liebe dir zeigen. Weil wir heute jetzt auch hier sind, um Sarah und Klaus auszusenden, wollen wir auch auf diese Ernte schauen, die er uns anvertraut hat. Und so danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und wir werden jetzt zum nächsten Punkt gehen. Gott segne euch.